Woran kann ich eigentlich erkennen, ob mein Partner oder meine Partnerin wirklich in Bindung mit mir geht oder ob ich es mit einer bindungsvermeidenden Person zu tun habe? Woran kann ich erkennen, ob ich vielleicht selbst sogar manchmal Bindung vermeide zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin? Wie kann ich da irgendwie ein bisschen ehrlicher mit mir umgehen oder wie kann das trotzdem eine glückliche Beziehung sein, obwohl mein Gegenüber vielleicht sogar aber die Bindung vermeidet. Hallo und herzlich willkommen. Ich hatte irgendwie heute keinen Bock auf das Intro-Gedüdel. Ich hatte irgendwie Bock auf, wir starten direkt rein in diese Podcast-Folge. Und so habe ich es jetzt gemacht. Herzlich willkommen in dieser emotionalen Podcast-Folge mit all diesen Fragen, mit denen ich hier heute in die Podcast-Folge gestartet bin, möchte ich diese Podcast-Folge heute auch füllen. Ich versuche es ein bisschen kürzer und knackiger zu halten, als es die letzten Wochen war. Da bin ich doch irgendwie in diesem riesengroßen Thema einfach so aufgegangen und habe mich trotzdem noch total begrenzt gefühlt und immer wieder an unterschiedlichen Stellen zurückgehalten. Ich würde voll gerne wissen von dir, wie dir die letzten beiden Podcast-Folgen gefallen haben, ob du sie überhaupt gehört hast und wenn ja, was sie mit dir gemacht haben. Wie immer freue ich mich total, von dir zu hören auf Instagram @pia_mortimer oder über eine positive Podcast-Bewertung oder über eine Nachricht über das Kontaktformular meiner Website. Auch wenn du vielleicht einfach nur loswerden möchtest, was irgendeine Podcast-Folge mit dir gemacht hat, super, super, super gerne. So. Jetzt würde ich aber sagen, kurz und knackig habe ich hier angekündigt, dann lass uns doch einfach mal direkt reinstarten in diese Podcast-Folge. Es gibt mehrere Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass dein Partner oder deine Partnerin oder und du selbst ein Bindungsvermeider oder eine Bindungsvermeiderin bist. Und ich habe dir einige davon mitgebracht. Wie immer ist dieses Thema hochkomplex und hat super viele unterschiedliche Ebenen und Schichten. Und ich könnte ewig darüber reden und es lohnt sich total dazu, in 1:1 Austausch zu gehen, in professionelle Begleitung zu gehen, ganz genau hinzuhören, hinzuspüren. You know the game, wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, dann würde das wahrscheinlich schon zu den Ohren rauskommen. Aber ich habe dir trotzdem einige Punkte mitgebracht, die ich gerne mit dir teilen möchte. Der erste ist die emotionale Distanz. Bindungsvermeidende Menschen neigen dazu, emotionale Distanz zu wahren. Sie können beispielsweise Schwierigkeiten darin haben, über ihre eigenen Gefühle wirklich offen und ehrlich zu sprechen oder überhaupt tiefere emotionale Gespräche zu führen. Auch hier kann es wieder, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, wie ein Deckmantel geben. Also es mag sein, dass du vielleicht mit einer bindungsvermeidenden Person zusammen bist und an dieser Stelle irgendwie stutzt, weil du das Gefühl hast, naja, wir reden ja aber irgendwie auch über Themen. Und auf einer tieferen Ebene aber in deinem Gefühl eigentlich ist, ich glaube, so richtig authentisch, so richtig offen, vielleicht sogar auch manchmal verletzlich, zeigt sich mein Gegenüber eigentlich nicht. Vielleicht sagt mein Gegenüber mal, das macht mich wütend oder traurig oder hilflos. Aber emotional kommt bei dir gar nicht so viel an. Und ich würde auf diese feinen Töne in dir selber hören und dir selber da ehrlich gegenüber bleiben. BindungsvermeiderInnen vermeiden es, zu viel Nähe zuzulassen, da sie sich dadurch eigentlich häufig eingeengt fühlen oder fühlen könnten. Bindungsvermeidende Menschen betonen häufig ihre Unabhängigkeit. Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Autonomie und betonen super häufig, wie wichtig ihnen ihre eigene Freiheit und ihr persönlicher Freiraum ist. Und verstehe mich nicht falsch, Autonomie ist etwas total Gesundes und etwas total Gutes auch in Beziehungen. Das heißt nicht automatisch, dass man Bindung vermeidet. Aber diese Form von Autonomie, die Menschen mit einem vermeidenden Bindungsverhalten zeigen, führt meistens dann dazu, dass eine super starke Fokussierung auf die eigenen Interessen und Aktivitäten gibt, was wiederum meistens auf Kosten der gemeinsamen Zeit in einer Beziehung geht. Das heißt, Autonomie steht eigentlich ganz weit vorne und Bindung, der andere super, super, super wichtige Part für gesunde, tiefe, authentische, nahe Beziehung, bleibt eigentlich ja außen vor oder immer wieder ein Stück unerfüllt. Der dritte Punkt ist, dass sich Menschen mit einem vermeidenden Bindungsmuster häufig sehr schwer damit tun, Verpflichtungen einzugehen. Das heißt, vermeidende Menschen haben häufig Schwierigkeiten, sich zu verpflichten oder langfristige Pläne gemeinsam zu machen. Sie werden häufig zögerlich, die Beziehung beispielsweise offiziell zu machen oder wichtige Schritte in der Beziehung zu gehen, wie zum Beispiel zusammenziehen oder heiraten, Dinge miteinander ja tatsächlich zu beschließen oder zu entscheiden, die zu mehr Nähe und mehr Bindung führen. Da tun sich Menschen eben als Bindungsvermeider wahnsinnig schwer mit, weil es ihnen eigentlich unbewusst total große Angst macht. Der vierte Punkt ist, dass sich Bindungsvermeider oder Bindungsvermeiderinnen in Konflikten sehr, sehr häufig zurückziehen. Also bei Streit oder emotionaler Belastung neigen bindungsvermeidende Menschen dazu, sich eher zurückzuziehen, anstatt sich dem Konflikt zu stellen, anstatt mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin in einen offenen Dialog zu gehen, über die eigenen Gefühle zu sprechen oder sich die Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse, Grenzen unseres Gegenübers wirklich anzuhören. Meistens, nicht immer, aber meistens wirken sie dabei auch relativ kalt oder abweisend, emotional zurückgezogen, also so, dass man jemandem gegenüber sitzt und irgendwie gar nicht so ein richtiges Gefühl dafür bekommt, bist du gerade da, hörst du mir gerade zu, erreicht dich das in irgendeiner Weise emotional, was ich dir gerade von meinen Gefühlen beispielsweise erzähle. Und genau, diese ja, Kälte, diese Abweisung oder diese emotionale Distanz macht es natürlich total schwierig, Konflikte wirklich nachhaltig und tiefgreifend zu klären und hält natürlich auch auf einer Weise weiterhin auf Abstand. Der nächste Punkt passt eigentlich ziemlich gut dazu oder vielleicht sogar die nächsten beiden. Das eine ist, dass es bindungsvermeidenden Menschen sehr schwer fällt, über die eigenen Gefühle überhaupt zu sprechen. Sie haben oft Probleme, über ihre Gefühle zu sprechen oder sie auszudrücken oder überhaupt hinzuspüren, was sie eigentlich wirklich empfinden. Die Distanz zu anderen Menschen, die sie aufrechterhalten wollen auf einer unbewussten Ebene, um nicht verletzt zu werden, um nicht gekränkt zu werden, um sich irgendwie zu schützen, haben sie meistens eben nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern manchmal auch sich selbst gegenüber. Das heißt, sie können nicht nur anderen ihre Gefühle schwer ausdrücken und kommunizieren, sondern auch sich selbst gegenüber haben sie manchmal eine Schwierigkeit, eigentlich wirklich genau in Worte zu fassen, in Anführungsstrichen mit sich selbst darüber sprechen zu können, was sie eigentlich empfinden oder was sie sich eigentlich wünschen. Und sie neigen häufig dazu, emotional verschlossen zu sein oder vermeiden es eben, ihre inneren Gefühle und Gedanken mit dem Partner oder der Partnerin zu teilen. Der nächste Punkt passt auch sehr dazu. Und zwar geht es in diesem Punkt um unbeständige Nähe. Also die Nähe und Zuneigung von bindungsvermeidenden Menschen kann total unbeständig oder nicht vorhersehbar sein. Sie können in bestimmten Momenten sehr, sehr liebevoll und engagiert sein, ihrem Partner oder ihrer Partnerin gegenüber, und sich dann im nächsten Moment auf einmal emotional wieder zurückziehen. Und meistens hat das etwas damit zu tun, wenn bindungsvermeidende Menschen unbewusst oder manchmal vielleicht sogar bewusst das Gefühl haben, dass etwas zu nah, zu intensiv oder zu ernst wird in der Beziehung. Und dann neigen sie sozusagen dazu, sich eben ganz schnell wieder aus der Beziehung zurückzuziehen und wieder in ihre Autonomie zu kommen und sich eben möglichst wieder nicht zu binden. Der nächste Punkt, der siebte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist die körperliche Distanz. Auch wieder ein Punkt, über den es sich lohnt, fein hinzuspüren, fein hinzugucken, fein darüber nachzudenken. Mit dem siebten Punkt körperliche Distanz meine ich erstmal eigentlich neben dieser emotionalen Distanz, über die ich jetzt eben gesprochen habe, können bindungsvermeidende Menschen auch körperliche Distanz wahren. Das kann sein. Also sie können zum Beispiel Zuneigung oder körperliche Nähe vermeiden, besonders in öffentlichen oder intimen Situationen. Auf der anderen Seite kenne ich es auch aus Paardynamiken oder auch aus Einzelsettings, dass es, ja, wie soll ich das erklären? Das passt eigentlich auch zum nächsten Punkt, den ich gleich mit euch hier teilen möchte, dass es eigentlich wie zu einer Übersprungshandlung kommt und ganz viel Nähe in manchen Situationen da ist, auch körperlich. Also wie es emotional manchmal, ne, wie ich eben gesagt habe, auch ganz viel Commitment geben kann, kann es auch auf sexueller, intimer Ebene auf einmal ganz viel Nähe geben und im nächsten Moment aber auch hier auf körperlicher Ebene wieder mehr Distanz oder eben in öffentlichen Situationen, dass man wenig Händchen hält, sich wenig umarmt, wenig küsst in der Öffentlichkeit. Das kann sein, das muss aber nicht unbedingt sein. Der achte Punkt, den ich eben schon kurz angeteasert habe, ist, dass Menschen mit einer vermeidenden Bindungsthematik häufig eine Betonung auf Oberflächlichkeiten haben. Also in Gesprächen oder in Interaktionen neigen bindungsvermeidende Menschen eher dazu, oberflächlich zu bleiben und tiefere, bedeutungsvollere Themen zu vermeiden, weil sie eben in eine größere Nähe führen würden mit ihrem Gegenüber. Sie können sich auf Smalltalk oder allgemeine Themen konzentrieren und das können sie meistens sehr, sehr, sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist die emotionale Tiefe an der Stelle auch ein Stück weit vermieden. Angst vor Verlust der Autonomie ist der neunte Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, was natürlich zu all dem passt, was ich bisher schon erzählt habe. Also Menschen haben häufig ein starkes Gefühl von Bedrohung. Sie fühlen sich wirklich auf einer tieferen Ebene in sich. Es ist nochmal die Frage, nehmen sie das bewusst wahr oder nicht? Sie können sich auch bedroht fühlen auf einer unbewussten Ebene und dann sofort in irgendwelche Handlungen gehen, aber gar nicht so richtig für sich bewusst registriert haben, Mensch, ich fühle mich irgendwie gerade in meiner Autonomie bedroht oder mir ist das gerade zu nah. Also manchmal können sie das gar nicht richtig spüren und erst recht nicht ausdrücken. Das ist natürlich einfach die Schwierigkeit in Beziehung, wenn das nicht geht oder nicht bewusst passiert, sondern eher unbewusst. Aber es gibt sehr häufig eben ein starkes Gefühl von Bedrohung durch den Verlust der persönlichen Autonomie. Und das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich typisch für bindungsvermeidende Menschen. Bindungsvermeider, Bindungsvermeiderinnen fürchten sehr häufig, dass zu viel Nähe und Intimität ihre Unabhängigkeit in irgendeiner Form einschränken könnte. Der zehnte und letzte Punkt, den ich dir mitgebracht habe, sind frühere Beziehungsmuster. Ein Blick auf frühere Beziehungsmuster der Person kann Hinweise geben. Bindungsvermeidende Menschen haben oft eine Geschichte von kurzen oder instabilen Beziehungen, in denen sie sich wiederholt zurückgezogen haben. Dieser Rückzug kann total offensichtlich sein, beispielsweise durch Fremdgehen oder Lügen oder eine andere Form von Betrügen in vorhergehenden Beziehungen. Dieser Rückzug kann natürlich aber auch passiert sein, ohne dass wir das sozusagen von außen sehen können. Das schließt so ein bisschen den Kreis zum Anfang der Podcast-Folge. Manchmal kann man Rückzug von einer Person ja gar nicht unbedingt an irgendetwas festmachen. Nicht an bestimmten Worten, sondern mehr an deinem inneren Gefühl. Also an deinem Gefühl als bindungsvermeidende Person, die vielleicht spürt, oh, jetzt ist es mir gerade zu nah, jetzt habe ich irgendwie den Impuls zu gehen, zu flüchten, rauszugehen, schnell was anderes zu machen, mich irgendwie abzulenken. Ne? Also solche Impulse sind häufig Rückzugsimpulse. Und das kannst du vielleicht für dich als bindungsvermeidende Person spüren oder aber du spürst es auch als Gegenüber, wenn du mit einer bindungsvermeidenden Person in einer Beziehung bist, dann, wie gesagt, hör auf dein Gefühl. Und in vielen Situationen wird dein Gefühl sehr richtig sein. Auch wenn, ja, du das vielleicht ansprichst und dein Gegenüber vielleicht erstmal nicht so viel damit anfangen kann oder das vielleicht sogar verneint, heißt das nicht automatisch, dass dein Gefühl falsch ist, sondern erstmal dürfen aus meiner Perspektive beide Wahrnehmungen und alle Gefühle irgendwie nebeneinander stehen und existieren und wirken. Und meistens wirken solche Formen von Gesprächen eher nochmal in einem oder beiden Partnern weiter und man kann vielleicht an einer anderen Stelle nochmal auf etwas zurückgreifen, was man vorher besprochen hat und dann vielleicht eben in anderen Gesprächen nochmal daran anknüpfen und vielleicht doch nochmal darüber ins Gespräch kommen. Nun lass uns doch mal in den nächsten Minuten noch kurz auf die Frage eingehen, wie kann ich eigentlich mit einem bindungsvermeidenden Partner oder einer bindungsvermeidenden Partnerin trotzdem eine gute, gesunde, glückliche Beziehung führen. Wenn du erkennst, dass dein Partner oder deine Partnerin ein bindungsvermeidendes Muster zeigt oder sich bindungsvermeidend verhält, ist es wichtig, geduldig zu sein und offen, respektvolle Gespräche zu führen. Eine offene und respektvolle Kommunikation kann dafür sorgen, dass mehr Bewusstsein in eure Beziehung kommt und in dieses Muster kommt und vielleicht doch auf einer anderen Ebene wieder etwas mehr Nähe entstehen kann oder dein Partner oder deine Partnerin die Erfahrung mit dir machen kann, dass es doch sicher sein kann, Nähe zuzulassen. Denn genau davor haben sie ja eigentlich Angst. Sie haben Angst vor Nähe häufig, weil sie eigentlich Angst davor haben, verletzt zu werden und halten deshalb Menschen eher auf Abstand. Und bindungsvermeidende Menschen, ne, also auch wenn es dich betrifft, du darfst für dich langsam, Step by Step, ganz sanft und in deinem Tempo immer wieder die Erfahrung machen, dass Nähe sicher ist. Und dass du sicher bist, auch wenn du Menschen näher an dich heranlässt. Das bedeutet auch, dass wir immer wieder ins kalte Wasser springen müssen und uns quasi immer wieder auch ein Stück weit konfrontieren müssen mit unserer Angst. Und genau da hilft es auch wieder, eben Menschen an der Seite zu haben, wie mich zum Beispiel oder KollegInnen, die dabei helfen können, wirklich einen sanften Weg zu finden, in dem du dich nicht pusht oder nicht irgendwie übergehst, aber dennoch immer wieder dir selber auch die Chance gibst, die Erfahrung zu machen davon, dass Nähe auch sicher sein kann oder sich sogar vielleicht irgendwann auch total gut und wohlig anfühlen kann. Aber dafür braucht es natürlich auch immer wieder diesen Sprung ins kalte Wasser und ein Stück weit Konfrontation damit. Respektiere, das ist einer der Impulse, die ich dir mitgeben möchte, respektiere den Raum, den bindungsvermeidende Menschen brauchen. Gib diesem Partner oder dieser Partnerin den Raum, den er braucht, ohne ihn zu bedrängen. Bedrängen führt sehr, sehr häufig in solchen Beziehungskonstellationen, aber auch fernab von solchen Beziehungskonstellationen, eigentlich dazu, dass Menschen zumachen, dass Menschen dicht machen, dass sich Menschen entfernen, auch wenn sie kein bindungsvermeidendes Muster in sich tragen. Also jemanden zu bedrängen, sorgt häufig einfach für Rückzug und dafür, dass man sich selber irgendwie erstmal kurz in Sicherheit bringen möchte und eben nicht für Offenheit. Es sorgt einfach nicht für Offenheit. Kommuniziere klar und ehrlich. Das ist der nächste Impuls. Teile deine Gefühle und deine Bedürfnisse offen mit. Auch wenn dein Gegenüber nicht immer unbedingt ready ist für die Nähe, darfst du ready bleiben, diese Nähe in eurer Beziehung einziehen zu lassen. Auch wenn dein Gegenüber Schwierigkeiten damit hat, über Gefühle oder Bedürfnisse zu sprechen, darfst du das weiterhin tun und offen damit umgehen. Bestenfalls ohne Vorwürfe zu machen oder Druck auszuüben. Der nächste Punkt ist, fördere Vertrauen. Vertrauen aufzubauen ermöglicht diese Erfahrung überhaupt, dass Nähe sich sicher oder irgendwann vielleicht sogar richtig schön anfühlen kann für eine bindungsvermeidende Person. Das heißt, ihr dürft beide daran arbeiten, möglichst viel Vertrauen innerhalb der Beziehung aufzubauen. Du für deinen Teil kannst vielleicht Vertrauen aufbauen, indem du zuverlässig und unterstützend bist. Oder vielleicht fällt dir auch noch was ganz anderes ein, was deinem Partner oder deiner Partnerin das Gefühl von Vertrauen vermittelt. Der nächste Punkt ist die Arbeit an dir selber. Achte auf deine eigenen Bedürfnisse und arbeite an deinem Selbstwertgefühl, unabhängig von der Beziehung. Ein super, super wichtiger Punkt, den ganz, ganz viele Menschen zutiefst bewegen. Also ein Thema von Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, tiefe Glaubenssätze, die wir ja meistens alle mit in die Beziehung bringen und die durch manche Beziehungskonstellationen noch mehr hervorkommen können. Und der letzte Punkt ist, suche dir oder suche euch professionelle Hilfe, wenn es dich oder eure Beziehung belastet. Paartherapie oder individuelle Therapie oder Coaching kann so sehr dabei helfen, Bindungsprobleme, Bindungsschwierigkeiten, Bindungsdynamiken zu verstehen und zu bearbeiten, sodass du für dich oder und ihr miteinander wirklich glücklich seid und es ein gesundes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz in eurer Beziehung gibt. So, ich bin wie immer gespannt, was du zu dieser Podcast-Folge sagst, was sie mit dir gemacht hat, welche Gefühle, welche Gedanken, welche Erkenntnisse du hattest in dieser Podcast-Folge. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann findest du alles in den Shownotes, meine Website und auf Instagram findest du mich auf pia_mortimer. Und ich freue mich auf nächste Woche wieder hier.